Ihr geliebten Gottes, es ist wieder schön, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Und Gemeinschaft im Namen unseres Herrn und Hauptes, Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Hätte ich gewusst, dass dieses Lied im Liederbuch steht, hätte ich das ja nur vorlesen müssen heute Morgen. Also, da sehen wir, wie der Geist Gottes in Menschen wirkt und so eine Gabe bekommen, in wenigen Sätzen so viel zu sagen. Wir brauchen heute Morgen länger. Jesus ist das Zentrum der Bibel. Die Schriften zeugen von ihm. Und wenn wir Dinge der Endzeit oder eschatologische Ereignisse betrachten, dann betrachten wir ihn in seinem zweiten Kommen auf diese Erde und eben die Ereignisse, die auch diesem Kommen vorausgehen. Die Bibel ist voll von Hunderten oder Tausenden von Prophezeiungen. Etliche wurden bereits erfüllt. So wird im Alten Testament vorhergesagt, dass der Messias in diese Welt kommen wird und nicht nur einmal, sondern zweimal wird er kommen. Das erste Kommen in Niedrigkeit ist bereits erfüllt und auch die prophetischen Umstände von damals haben sich erfüllt. Wenn wir da mal drüber nachdenken, das Weltgeschehen musste umgebogen werden, damit es dahingehend passt, dass Jesus kommen konnte. Die Juden hatten keine Volkszählung, das wollten die Römer. Das Töten am Kreuz, das ist eine römische Eigenschaft. Und kurz vorher kamen die Römer erst an die Macht. Da sehen wir, wie Gott das lenkt, die Umstände lenkt und herbeiführt. Und genauso hat sich auch sein Sterben erfüllt. Für die Sünde aller hat sich das erfüllt. Er ist gestorben für die Sünde des ganzen Kosmos. Und sein zweites Kommen wird sich dann eben auch so erfüllen, und zwar ganz genau so, wie die Bibel das vorhersagt. Was beim ersten Mal buchstäblich erfüllt wurde, das wird beim zweiten Mal auch buchstäblich sich erfüllen. Achten wir also auf dieses prophetische Wort und knipsen wir in unserem Obergemach auch die Lampen an. Und noch etwas beachten wir bei dieser Prophetie, nicht nur sein erstes Kommen wurde vorausgesagt, sondern auch, dass er sterben müsste am Kreuz und auch wieder aufersteht und somit die Sünden aller nicht nur auf sich nimmt, sondern wegträgt. Dass Israel in der Masse seinen Messias ablehnt, ist gesagt, und dass diese Ablehnung nicht ohne Folgen bleibt, sondern die Folge wird sein, dass das jüdische Volk aus dem eigenen Land rausgerissen wird und unter alle Völker der Welt zerstreut werden soll. Also was hier gesagt ist unter alle Völker der Welt, ist nicht das, was damals zur Zeit, du hast in Daniel gelesen, geschehen war, dass sie mal aus ihrem Land raus und sind in babylonische oder welche Gefangenschaft auch immer gegangen. Hier ist gemeint, sie wurden in alle Völker überall hin zerstreut, nicht nur mal in eine Gefangenschaft, sondern total verstreut und zerstreut in die Diaspora. 5. Mose 28 sagt im Vers 64, und Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zu dem anderen Ende der Erde. Aber die Bibel hat eben auch vorausgesagt, dass der Messias ein zweites Mal kommen wird, dann aber nicht als der leidende Gottesknecht, sondern als der Herrscher, als König, und als solcher wird er Frieden und Gerechtigkeit auf diese Erde bringen. Es wird also Weltfrieden geben. Es wird Weltfrieden durch Jesus Christus geben. Aber noch nicht jetzt, sondern erst dann, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und bis dahin gibt es Ungerechtigkeit und Zerfall und Krieg und Plagen. Und zwar immer, wir lesen von Ausreife, wir lesen von Wehen, das nimmt also auch zu, immer in stärkerem Maße bis hin zu einer dramatischen Vollkatastrophe, zur Zuspitzung in der sogenannten großen Drangsal. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wann wird das sein? Wo stehen wir in der Heilsgeschichte? Und die Antwort darauf ist auch deutlich, aber nicht präzise. Deutlich, weil Gott hat vorausgesagt, dass er am Ende der Tage sein zerstreutes Volk wieder heimführen wird in ihr Land. Das ist bereits geschehen. Wir leben also am Ende der Tage oder anders ausgedrückt, wir leben schon in der Endzeit, aber es ist nicht präzise genug, weil die Endzeit, wir hatten das gestern, einen unbekannt langen Zeitraum umfasst. Und das, was weithin als Endzeit bezeichnet wird, das steht eigentlich noch vor uns, nämlich die letzten 7 Jahre und besonders davon die letzten 3,5 Jahre. Das ist dann die große Drangsal der Endzeit. Und bis dahin heißt es, ich lese aus Hosea 3, den 4. Vers, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Und danach, wenn sie es also wieder haben, werden die Kinder Israel umkehren und Jahwe, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu Jahwe und zu seiner Güte am Ende der Tage. Und Hesekiel sagt, 36, Vers 24, ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Aber bis es soweit ist, dass die Sammlung abgeschlossen ist und der Herr zu seinem Israel wiederkommt, bis dahin toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften, wie wir es gerade gesungen haben. Der Psalmist fragt ja so, warum ist das so? Warum toben die Nationen? Und er gibt uns auch die Antwort dazu. Die Frage steht in Psalm 2. Und die Antwort beginnt schon in Psalm 1. Da heißt es direkt am Anfang, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder, der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern der seine Lust hat am Gesetz Jahwes. Wer jetzt Sorge hat vor Gesetzmäßigkeit, müssen wir nicht haben. Das, was hier für Gesetz steht, lässt sich übersetzen mit Weisung oder Zielgebung. Also, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat an der Zielgebung, an den Zielen Jahwes. Wer seine Freude hat an den Zielen Gottes, der darf glückselig sein. Und was hier in Psalm 1 auf den Einzelnen gemünzt ist, gilt eben auch für die vielen, für die Nationen, die toben. Warum toben sie? Weil sie eben nicht wandeln im Rat der Gottlosen. Sie wandeln im Rat der Gottlosen, haben Gott verlassen. Und deswegen sinnen eitles die Völkerschaften und sinnen eben nicht auf die Absichten und Weisungen und Ziele Jahwes. Anerkennen nicht Jesus als Messias und Retter, obwohl er doch von Gott dazu gesalbt ist. Und es gibt nur einen Weg der Besserung, steht auch in dem Psalm, diesmal Vers 10, 2 Vers 10. Lasst euch zurechtweisen. Und in erster Linie spricht er die Richter der Erde an. Dienet Jahwe mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Und diesen Vers behalten wir uns im Hinterkopf und kommen ganz zum Schluss darauf zurück. Solange sich die Menschen nicht zurechtweisen lassen, solange müssen sie toben. Je weiter die Geschöpfe sich vom Schöpfer entfernen, umso heftiger wird das Toben. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, eine ganz logische Gesetzmäßigkeit. Das Böse muss ja zur Ausreife kommen. Es gibt noch weitere Gesetzmäßigkeiten. Wir in Deutschland haben das erlebt vor 80 Jahren. Welche Gesetzmäßigkeit? Das, was dem Abraham gesagt wurde, ich will dich segnen, die dich segnen. Aber wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das haben wir erlebt. Deutschland wollte die Juden vernichten und wurde selbst vernichtet. Berlin oder Dresden oder auch Siegen, das ist die Stadt, wo ich geboren bin, wo meine Heimat ist, Die drei Städte gehörten zu den schlimmst zerstörten Städten im Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Deutschland lag in Schutt und Asche, weil sie Israel, die Juden, Gottes Volk, geschlagen und getötet haben. Deswegen wurden sie selbst geschlagen. Und heute, 80 Jahre später, gilt das Wort immer noch. Wenn wir also wissen wollen, wir haben es gestern kurz angedeutet, was mit dem Gazastreifen passiert, nach diesen Gräueln, die sie verübt haben am 7. Oktober, dann gucken wir uns einfach die Bilder von Berlin und Dresden und Siegen von 1945 an, dann wissen wir, wie der Gazastreifen aussehen wird. Weil sie die Juden geschlagen und getötet haben. Johannes Gerloff hat es kürzlich in einem Vortrag gesagt, das natürliche Resultat des Hassers Israels ist der Tod und der Untergang des Hassers Israels. Wir lesen im Neuen Testament, der Sünde Sold ist der Tod. Sinnen die Menschen deshalb um? Nach einer solchen selbst erlebten Vernichtung, lassen sie sich zurechtweisen? Nö. Weder die Hamas noch die Menge der übrigen Menschen lässt sich zurechtweisen, sondern wir toben weiter, wir Menschen. Und deshalb kommt das, was als fest beschlossenes bezeichnet wurde. Und das ist eben unser letzter Siebener. Und ein ganz wesentliches Gepräge dieser Zeit ist Verführung. Die Zeit der ersten Hälfte des letzten Siebeners ist geprägt von Verführungen. Fängt aber nicht erst mit diesem Siebener an, sondern ist ja jetzt schon in vollem Gange. Aber es wird eben noch mehr und mehr Überhand nehmen und zunehmen. Auch das haben wir gestern schon gesagt, aber wollen heute noch mehr darauf eingehen. Auch das ist ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit, eine natürliche Konsequenz, das natürliche Resultat, nämlich wer die Liebe zur Wahrheit verlässt, der wird verführt. Paulus sagt das deutlich im Brief an die Thessalonicher, das können wir lesen, 2. Thessalonicher 2 ab Vers 8. Dann wird der Gesetzlose enthüllt werden, den der Herr Jesus mit dem Geist, mit dem Hauch seines Mundes erledigen und durch das Erscheinen seiner Anwesenheit abtun wird. Ihn, dessen Anwesenheit gemäß der Wirksamkeit Satans ist, mit aller Kraft und Zeichen und Wundern der Lüge und durch jede Verführung der Ungerechtigkeit, unter denen, die untergehen. Warum gehen sie unter? Darum, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Und deshalb steht alles so da. Deshalb wird Gott ihnen eine Wirksamkeit des Irrtums senden, damit sie der Lüge glauben, auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern an der Ungerechtigkeit ihre Lust haben. Verführung und Lüge Glauben schenken. Warum? Weil sie der Wahrheit nicht glauben wollen. Die Bibel spricht in diesem Text sogar vom Antichristen, hier genannt der Gesetzlose. Es ist nur an ganz wenigen Stellen in der Bibel die Rede vom Antichristen. Kommt, wenn ich es richtig gesehen habe, nur 4-mal vor. Gestern haben wir eine Stelle gelesen, kam es gerade 2-mal vor, von den Kindlein. Der Begriff Anti bedeutet dagegen. Der Antichristus und die vielen Antichristen, die sind also gegen das Original, gegen den wahren Christus. Der Begriff Anti bedeutet aber auch anstatt. Und das kommt diesem eigentlichen Wesen des Antichristen viel näher. Er ist der anstatt Christus. Er ist der, der sich ausgibt, als ob er der Christus sei. Und die Wortbedeutung anstatt ist jetzt keine Behauptung, die wir einfach so sagen, sondern die steht genauso da in der Bibel. Wir erinnern uns an die Geburt von unserem Herrn Jesus. Da gab es den schlimmen Herodes, der die Kinder hat umbringen lassen. Und als der starb, das ist beschrieben, können wir nachlesen in Matthäus 2, Vers 22, da wurde ein anderer König, nämlich einer seiner Söhne, wurde König an seiner Stadt. Und da steht im Urtext Anti. Also Anti bedeutet an seiner Stadt. Oder der bekannte Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn, den verstehen wir in der Regel völlig falsch. Wir legen es immer so aus, als ging es da um Rache. Wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann darf ich dir auch einen Zahn ausschlagen. Das ist überhaupt nicht der Sinn dieser Stelle. Das hat überhaupt nichts mit Rache zu tun. Bündnistreue Juden verstehen diesen Satz ganz anders, nämlich als Aufforderung zur Wiedergutmachung, Aufforderung zur Erstattung. Keine Rache, sondern Erstattung. Derjenige, der einem anderen einen Schaden zufügt, der soll diesen Schaden wieder erstatten, wieder gut machen. Und hier steht auch der Begriff Anti. Auge, Anti, Auge und Zahn, Anti, Zahn. Also Auge anstatt eines Auges, Zahn anstatt eines Zahns. Anstelle des geschädigten Auges erstatte ein Auge zurück oder den Wert eines Auges. Anstelle des geschädigten Zahns erstatte den Zahn zurück oder den Wert eines Zahnes. An die Stelle des Schadens in diesem Fall soll ein Ersatz treten, wiedergegeben mit dem Begriff Anti, anstatt, anstelle von. Auch wenn der Antichrist, oder sagen wir oder nennen wir ihn jetzt lieber so, wie er tatsächlich gemeint ist, der anstatt Christus, auch wenn der anstatt Christus selbst noch nicht offenbar ist, so ist bereits heute, und das war auch damals schon der Fall, der Geist des anstatt Christus bekannt und wirksam. Und er ist auch definiert, wie wir es eben gelesen haben, nämlich leugnen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist ja die Wahrheit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und wer diese Wahrheit glaubt und glauben kann, der ist aus Gott gezeugt und hat den Geist Gottes. Und wer diese Wahrheit leugnet, der ist eben nicht aus Gott gezeugt und hat den Geist Gottes nicht oder noch nicht, sondern hat den Geist des Widerwirkers und des Anstatt Christus. Und deshalb ist das bereits heute die Lehre für die Kindlein im Glauben, erkennen dieser Wahrheit und festhalten an dieser Wahrheit. Und genau dazu, zum Hinführen in die Wahrheit, genau dazu ist dieses Festbeschlossene des letzten Siebeners da. Ich habe das Buch Hesekiel gelesen und da ist mir ein Satz aufgefallen, der immer und immer wieder vorkommt. Das sagt er zigmal. Und immer wieder sagt der Prophet, damit sie erkennen, dass ich Yahweh bin. Er ist ja die Wahrheit. Ihn, die Wahrheit, ihn, ihren Schöpfer, ihn, den Messias, ihn sollen sie erkennen, erkennen und kennen. Zigmal kommt das vor bei Hesekiel. Da heißt es, ihr werdet wissen, dass ich Yahweh bin, oder damit sie erkennen, dass ich Yahweh bin, damit sie wissen, dass ich Yahweh bin, in verschiedenen Ausprägungen. Dazu ist also die Gerichtszeit des letzten Siebeners da, dass sie ihn erkennen. Und die Ausprägung in diesem Siebener, die Ausprägung des gottlosen, gesetzlosen Menschen ist eben der anstatt Christus. Alles kommt zur Ausreife, das Gute wie das Böse, und somit kommt auch die gottlose und gesetzlose Menschheit zur vollen Ausreife. Und die Bibel verwendet hier das Bild eines Tieres. Genauer gesagt, es sind auf die Endzeit gesehen zwei Tiere. Wir finden beide in Offenbarung 13. Da ist die Rede von einem Tier aus dem Meer und ein Tier aus der Erde. Wir lesen diese Stelle mal kurz an, Offenbarung 13, ab dem ersten Vers. Und er stand auf dem Sand am Meer, dann gewahrte ich aus dem Meer heraus ein wildes Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Auf die Hörner, Köpfe, gehen wir später drauf ein. Jetzt erstmal nur weiter. Zweite Vers. Das wilde Tier, das ich gewahrte, es war also ein Tier, was er gesehen hat, wie sieht das aus, war gleich einem Leoparden. Seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und ihm gab der Drache seine Macht und seinen Thron und große Vollmacht. Hier halten wir inne. Nachher kommt noch die Rede von der Todeswunde, welches dieses Tier erhält. Aber jetzt erstmal zu der Beschreibung in diesem Vers 2. Das wilde Tier war gleich einem Leoparden, Füße wie die eines Bären, Maul wie die eines Löwen. Leopard, Bär und Löwe vereint in einem Tier. Was hast du eben gelesen von Daniel? Kommt uns das bekannt vor? Daniel hat ja seine Tiervision gehabt. Aber Daniel hat dem Nebukadnezar auch diesen berühmten Traum gedeutet. Der Traum von dem Standbild. Und die beiden, einmal die Vision der Tiere von Daniel und einmal das Standbild von Nebukadnezar, die gehören zusammen. Behalten wir uns die Tiere im Hinterkopf und gucken uns erst das Standbild an. Das steht in Daniel 2. Wir lesen die Verse ab Vers 32. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch, seine Lenden von Erz, Bronze und seine Schenkel oder Beine von Eisen und seine Füße teils Eisen, teils Ton. Und du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, Erz, das Silber, das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Dem Propheten Daniel wird glücklicherweise, für uns glücklicherweise, auch die Deutung dieses Bildes mitgeteilt. Es handelt sich um vier Reiche, die nacheinander auftreten. Zuerst das Haupt aus Gold, das ist der König Nebukadnezar selber, beziehungsweise sein Reich Babylonien. Dann Brust und Arme aus Silber, das ist das Medo-Persische Reich, was das Babylonische Reich ablöste. Und das wiederum wird abgelöst durch den Bauch und die Lenden aus Bronze. Das ist das griechische Reich von Alexander dem Großen. Und schließlich die Beine aus Eisen, das ist das römische Reich. Und alle diese vier Reiche werden von dem Stein, der sich ohne Hände löst, zermalmt. So haben wir es gelesen. Dieser Stein ist der Felsen, Jesus Christus. Er beendet die Herrschaft und Ausreife dieser weltlichen und menschlichen und fleischlichen Ausprägung. Und er richtet sein Reich auf zu einem großen Berg, der die ganze Erde füllt. Und das ist sein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde. Und da sind wir dann bei, als Leib des Christus. Was ich betonen möchte, wir könnten auf dieses Standbild eingehen und uns lange darüber austauschen. Aber was ich betonen möchte, sind nur drei Aspekte. Erstens, erkennen wir den Abfall in diesem Bild. Die Wertigkeit des Materials nimmt beständig ab, die Härte hingegen nimmt beständig zu. Aber die Wertigkeit nimmt ab, Haupt aus Gold bis Beine aus Eisen. Und zweitens, alle Eigenschaften, also Gold, Silber, Bronze, Eisen, die sind alle zugleich vorhanden, wenn der Stein ohne Hände sie zermahlen. Genau das Wort haben wir gelesen. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber, das Gold zermahlt. Und drittens, da stelle ich eine Frage, warum sind da denn nur vier Reiche? Was ist mit Assyrien? Das war doch damals auch ein großes Reich und bekannt. Was ist mit den Ägyptern? Auch die ziehen sich doch durchs ganze Alte Testament und nicht nur durchs Alte, sondern auch, wenn wir uns mit der Drangsalszeit beschäftigen, werden uns die beiden genannt. Auch das behalten wir uns im Hinterkopf. Der muss heute relativ groß sein, unser Hinterkopf. Aber wenn wir uns mit der Prophetie der Endzeit und des letzten Siebeners beschäftigen, dann taucht Assyrien und Ägypten wieder auf. Assyrien ist der König des Nordens, nicht zu verwechseln mit dem äußersten Norden. Der äußerste Norden, Russland, wir kennen den Begriff Gog und Magog. Hier ist Syrien aber der König des Nordens, nur des Nordens, nicht äußerste Nordens. Norden immer aus der Blickrichtung von Jerusalem, von Israel aus. Im Norden von Israel ist Syrien. Gemeint ist Großsyrien. Das ist der König des Nordens. Das sind die heutigen Länder Syrien, Libanon, ein Teil von der Türkei gehört dazu, Aserbaidschan gehört dazu, die Länder Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan und dann geht es über den Pakistan und Iran und Irak wieder zurück. Diese 11 Länder bilden das großsyrische Reich, bilden den König des Nordens. Und der König des Südens war das im Süden von Israel, Ägypten. Das ist der König des Südens. Wie gesagt, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, kommen später für einen kurzen Moment drauf zurück. Und noch was müssen wir beachten bei der Frage, warum denn nur 4 Reiche? Die Beine aus Eisen sind ja nicht nur aus Eisen, sondern wir lesen oder haben gelesen, seine Beine oder Schenkel von Eisen und seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Dieses 4. Reich, was als römisches Reich gedeutet wird, erlebt eben eine Veränderung. Zu dem harten Eisen kommt eine Beimischung Ton. Ob wir das jetzt als 5. Reich deuten oder bei 4 bleiben, aber das 4. verändert seine Ausprägung, will ich mich gar nicht festlegen. Aber das Wesen des 4. Reiches verändert sich hinein in Eisen und Ton. Und jetzt wird es wieder ganz aktuell, denn das Römische Reich existiert ja heute noch als Europa. Und zwischen Europa und USA sehe ich gar nicht so einen großen Unterschied, weil die USA, die aus ihren Ureinwohnern bestanden, die haben heute, sie sind eine Minderheit. Aber wer die Mehrheit in Amerika hat, sind ausgewanderte Europäer. Deswegen sehe ich gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Europa und USA. Jedenfalls, das existiert immer noch, dieses Reich. Und Eisen und Ton lassen sich nicht mischen. Das heißt, mischen geht schon, aber verbinden geht nicht. Und diese Vermischung von Eisen und Ton führt dazu, dass in diesem Reich Stärke und Schwäche einander verwechseln, dass es zur Disharmonie kommt. Das ist nicht nur eine Vermischung von Völkern, sondern hier werden auch Meinungen miteinander gemischt, die sich nicht verbinden lassen. Und es führt zu Spaltungen, und das merken wir in unserer Zeit. Es wird nicht mehr akzeptiert oder toleriert, dass ein Andersdenkender anders denkt, sondern wenn ich so denke und ich bin gut, dann muss der anders denkt, schlecht sein. Und genau das wird im Moment gelebt. Und genau das, behaupte ich, ist hier vorhergesagt. Damit will ich gar nicht sagen, was ist jetzt gut oder was ist schlecht. Das sind einfach nur 2 Lager, die sich in der Gesellschaft überall ausprägen. Ob das in politischen Meinungen ist, ob das in wirtschaftlichen Meinungen ist, ob das die Asylangelegenheiten angeht. Es gibt 2 Meinungen und jeder meint vom anderen, er ist schlecht und böse. Es führt einfach zu Spaltung, es lässt sich nicht vermischen. Es führt zu Extremen, zu Unvereinbarkeit. Genau das erleben wir heute. Kommen wir zurück zum Standbild. Also Haupt aus Gold, Babylonien, Brust und Arme aus Silber, Medo-Persien, Bauch und Lenden aus Bronze, die Griechen, Beine und Eisen und Füße aus Eisentongemisch, das römisch-europäische Reich. Und gehen mit diesem Bild über in die Vision Daniels, die du gerade eben gelesen hast. Weil dieselben 4 Reiche, die tauchen hier wieder auf, nur eben in Form von Tieren. Daniel schaut diese 4 Tiere. Die steigen aus dem Meer herauf. Das Meer in der Bibel ist immer Oder was immer. Aber in der Regel das Bild auf das Völkermeer. Erinnern wir uns an gestern? Jesus wandelt auf dem Wasser. Hier könnte man auch übersetzen auf dem Meer. Das Schiff, hatten wir gelesen, Matthäus 14, 25, war in der Mitte des Sees. Und hier kann man übersetzen, und die Bedeutung ist auch Meer. Das Schiff war in der Mitte des Meeres von den Wogen bedrängt. An anderer Stelle steht, was ist der Mittelpunkt der Erde? Jerusalem. Deswegen mussten die Jünger auf der Mitte des Sees sein, auf der Mitte des Meeres sein. Passt doch. Ja? Sie sind inmitten einer tobenden Nationenwelt. Der Wind ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen auf dem Meer wandelnd. Warum toben die Nationen? Hier tobt das Völkermeer und Jesus bezwingt es um die vierte Nachtwache. Also das Meer, wo das Tier aufsteigt, ist das Völkermeer, wohingegen das Land oder die Erde in der Bibel das Land Israel meint. Diese vier Tiere treten also aus den Völkern hervor, repräsentieren die Völker, aber es sind Tiere. Der Mensch wird in seiner Gottlosigkeit zum Tier. Der Psalmist sagt, Psalm 104, Vers 19, er, Yahweh, hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten und die Sonne weiß ihren Untergang. Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu sterben, ganz bewusst. Die Sonne weiß ihren Untergang. Du machst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Und so macht Gott Finsternis, indem er sein Licht, seine Gegenwart entzieht. Die Sonne geht unter. Wie kommt also Finsternis und Sünde und Gesetzlosigkeit und alles Böse zustande? Er lässt die Sonne untergehen. Jesus Christus hat diese Welt wieder verlassen, leibhaftig. Und seitdem ist es Nacht. Und in der Nacht, was haben wir gelesen, regen sich die Tiere des Waldes. Dann wird der Mensch zum Tier, entfremdet sich so sehr vom Bild Gottes, dass er schließlich, wie hier bei Daniel und in der Offenbarung, die Ausprägung als wildes Tier hervorkommt. Was haben wir für ein Tier? Ein Löwe mit Adlersflügeln. Das ist wieder das Babylonische Reich. Das steht an anderer Stelle dabei, die wird ja gedeutet, sage also nicht ich. Aber dieser Löwe, der richtet sich nochmal auf, wie ein Mensch. Denken wir an Nebukadnezar. Er hat zum Schluss den wahren Gott erkannt, richtet sich also noch einmal auf nach der Bestimmung, nach der eigentlichen Bestimmung des Menschen als hinaufgewandt Schauender. Und dann kommt ein Bär, wieder das Medo-Persische Reich. Dann ein Pardel, so hieß es da. Wir könnten durchaus auch Leopard sagen, dass es mit der Offenbarung gleichzieht. Das schnellste Tier und hat auch noch Flügel, da wird er nochmal schneller. Ein Bild auf die schnellen Eroberungen Alexanders des Großen, also Griechenland. Und schließlich das vierte Tier, verschieden von allen anderen. Und wir denken wieder an die Verschiedenheit und Unvereinbarkeit von Eisen und Ton. Schrecklich und furchtbar und sehr stark. Es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Füße sind immer das, was als letztes noch da ist. Und es hatte 10 Hörner, 3 davon werden ausgerissen, da waren es nur noch 7, weil ein anderes, ein kleines, ein 8. Horn stieg hervor. Und an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redet. Und hier kommen wir jetzt zurück, hier schließt sich der Kreis zu dem Tier aus der Offenbarung. Auch von dem haben wir gelesen, es hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Die 10 Hörner sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, haben aber Gewalt wie Könige. Und die 7 Köpfe? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob man das so sagen kann, aber jetzt bringe ich nochmal unsere Zählweise ins Spiel. Ob es möglich wäre, dass die sieben Köpfe diejenigen darstellen, die wir eben betrachtet haben. Vier Könige gemäß den vier Tieren vom Standbild, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und dazu die zwei Könige, einmal der König des Nordens, einmal der König des Südens. Und dann fehlt uns noch ein siebter, ob wir dann doch einen fünften König aus dem Standbild haben. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber was mir vorkommt, ist, dass diese Köpfe, dass diese den Zeitlauf, die Historie an Königen repräsentieren, also alles das, was im Laufe der Zeit jemals da gewesen ist. Erst der eine, dann die anderen. Und das hat 10 Hörner. Und von den 10 Hörnern ist eindeutig gesagt, die treten alle zur gleichen Zeit auf. Das ist also nicht die Historie, sondern das ist das, was dann aktuell vorhanden ist. Steht Offenbarung 17, sie haben Macht zur selben Stunde. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber wir lesen mal den eben begonnenen Text aus Offenbarung 13. Da haben wir nur die ersten zwei gelesen, jetzt lesen wir noch die weiteren. Ich fange wieder vorne an. Er stand auf dem Sand am Meer, dann gewahrte ich aus dem Meer, also nicht aus Israel, sondern aus dem Meer, aus den Nationen. Das heißt nicht, dass der da aufstand, kein Jude sein kann. Er kommt nur aus den Nationen. Ein wildes Tier heraufsteigen, das 10 Hörner, 7 Köpfe hat und auf seinen Hörnern 10 Diademen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das wilde Tier, das ich gewahrte, war einem Leoparden gleich. Seine Füße waren wie die eines Bären, sein Maul wie das Maul eines Löwen und ihm gab der Drache, die uralte Schlange, ihm gab der Drache seine Macht um seinen Thron und große Vollmacht. Einer von seinen Köpfen war wie zu Tode geschlachtet, doch es genas von diesem Todesstreich. Und da staunte die gesamte Erde hinter dem wilden Tier her und man betete den Drachen an, da er dem wilden Tier die Vollmacht gegeben hatte. Man betete auch das wilde Tier an und rief, wer ist dem gleich, diesem wilden Tier? Wer kann mit dem streiten? Und dem wurde ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen sprach. Und Vollmacht wurde ihm gegeben, aufpassen, 42 Monate lang seinen Willen auszuführen. Es öffnete sein Maul zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt und die im Himmel Zeltenden zu lästern. Auch wurde ihm gegeben, mit den Heiligen zu streiten und sie zu überwinden. Es sind andere Heilige, das sind nicht wir, die wir zur Gemeinde gehören. Dann sind wir schon nicht mehr auf dieser Welt, schon nicht mehr im Herrschaftsgebiet dieses Tieres. Über jedem Stamm, jedes Volk wurde ihm Vollmacht gegeben und alle auf Erden wohnenden. Und wir erinnern uns, unser Bürgertum ist nicht auf dieser Welt. Und wenn es dann neue Gläubige gibt, kommen wir noch drauf, auch deren Bürgertum wird nicht auf dieser Welt sein. Aber alle, die auf dieser Erde wohnen, mit dieser Erde verhaftet sind, die werden es anbeten. Jeder, dessen Name nicht in der Rolle des Lebens geschrieben steht, der des Lämmleins, das vom Niederwurf an geschlachtet ist. Und zu diesem einen Tier aus dem Meer steigt noch ein zweites Tier auf, diesmal aus der Erde. Lesen wir jetzt nicht, es wäre sonst zu lange. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Alles menschliche Wesen und Gepräge, was je da gewesen ist, die vier Reiche, was an Ideologien und Gedanken und Bemühungen, was je an eigenen menschlichen Gedanken und Gepräge dagewesen ist, das verdichtet sich, das kulminiert sich in diesem einen, dem anstatt Christus. Alle Gottlosigkeit, alle Gesetzlosigkeit, alle Entfremdung, die je dagewesen ist, verdichtet sich in diesem anstatt Christus. Dieser anstatt Christus ist eine reale Person und zugleich auch ein System. Dieser Anstatt Christus ist die reale Person an der Spitze des gottentfremdeten Menschheitssystems. Und alle eigenen menschlichen Ideen, selbst wenn die Absichten gut und hehr gewesen sind, alle eigenen Ideen ohne Gott, ohne Jesus Christus, ohne den Geist der Wahrheit, sind letztendlich Irrwege der Finsternis und führen nicht zum Ziel. Und zu dieser Bankrotterklärung und zu dieser Bankrotterkenntnis muss der Mensch kommen. Denken wir an Hesekiel, was haben wir da für ein Refrain? Damit sie mich erkennen, spricht Yahweh. Aber der Mensch will nicht, will immer noch nicht. Und deshalb darf und muss der Widerwirker alles aufbieten, was er an Verführung und Irreführung vermag. Und dieses Vermögen fokussiert und konzentriert und kulminiert sich in diesem Tier, dem Anstattchristus. Und dieser Anstattchristus ist ausgestattet mit einer solchen Macht, uns werden ja nur einzelne Beispiele genannt, wie sich das im Alltagsleben dann ausprägen wird, da können wir unsere Gedanken schweifen lassen, aber werden uns in der Offenbarung nur ein paar Aussagen gemacht. Mit einer solchen Macht, dass er von einer Todeswunde wieder gesund wird und aufersteht. Er ist ausgestattet mit einer solchen Macht, dass es von ihm ein Bild gibt, ein sprechendes Bild. Bilder und Götzen gab es schon immer. Psalm 115 lacht darüber. Psalm 115, Vers 4 sagt, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nichts. Augen haben sie und sehen nichts. Ohren haben sie und hören nichts. Eine Nase haben sie und riechen nichts. Haben Hände und tasten nichts, Füße und gehen nicht. Kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Hier wird gesagt, die Götzen der Heiden sind alle Nichtse. Sie können nicht sprechen. Aber das Bild aus der Offenbarung, das kann sprechen. Und deshalb wird es proklamiert als göttlich. Totale Verführung. Ein Bild mit Odem, das sprechen kann. Also, das ist was anderes als bewegte Bilder im Fernsehen oder irgendwie, man sieht das ja mit Werbung, 3D, keine Ahnung was alles. Ja, also ist nichts Elektronisches. Das ist übernatürlich. Ein Bild, was Odem hat und sprechen kann. Da muss man echt aufpassen. Das ist doch an und für sich was Göttliches, wenn man so etwas sieht. Die Götzenbilder waren immer stumm. Und jetzt kommt ein Bild, das sprechen kann. Das wird die Menschen dahin verführen und denken, ja, das ist wirklich was Göttliches. Das sprechende Bild wird als Gottesbeweis anerkannt. Und der Antichristus, der wird sagen, Götzenbilder, das sind was Falsches. Guck doch mal in die Bibel, da steht doch, die können gar nicht sprechen. Aber mein Bild, das kann sprechen. Das kann nur Gott, also muss ich echt sein. Und die Massen werden auf ihn reinfallen und verführt werden. Er hat auch die Macht, Feuer vom Himmel kommen zu lassen. Feuer vom Himmel, wir hatten es gestern schon, ist der Gottesbeweis. Gucken wir uns doch nur Elia an. Hat Elia auch gelacht zu den 400 Baalspriestern? Was ist denn los? Und hier, da wird er sagen, seht her, bei Elia, da war es ein Gottesbeweis, ich mache das auch. Und wird sagen, er sei der Christus, auf den die Welt gewartet hat. Und doch ist er der anstatt Christus. Deshalb gilt auch dann das Wort von Paulus, was er den Galatern sagt. Wer was anderes sagt, egal in welchem Namen er das tut, er sei in den Bann getan. Deshalb gilt für jetzt und für alle Zeit festhalten einzig und allein an der Bibel. Nur sie gibt wieder, was der unveränderliche Gott gesagt hat, was er sagt und was er jemals sagen wird. Gott wird uns noch mehr sagen, als was in 1000 Seiten Bibel steht. Aber er wird nichts sagen, was dem widerspricht. Es wird alles in Harmonie und Einklang sein. Jedenfalls, diese Wunderzeichen bewirken, dass die Menschen dieses Tier anbeten. Und zwar nicht gezwungen, sondern freiwillig. Die sind davon überzeugt. Die meinen das ernst. Die denken, sie tun das Richtige und haben den richtigen Messias. So sehr wird die Verführung sein. Und diese Zeit ist genau bemessen. Es sind genau 3,5 Jahre, sind genau 42 Monate oder 1260 Tage. Der Drache ist der, der dem anstatt Christus und dem falschen Propheten, das sind eben die beiden Tiere aus Offenbarung 13, eins aus dem Meer, eins aus der Erde. Der Drache, die uralte Schlange, der Widerwirker, ist der, der diesen beiden Tieren die Macht gibt. Er steckt dahinter. Offenbarung 12, Vers 9 sagt, er ist der Verführer der ganzen Welt. Und das wird er nicht erst dann, sondern das ist er schon jetzt. Nur noch nicht in der Ausprägung, wie es noch kommen wird. Wie viel mehr wird das erst dann, wenn er auf die Erde geworfen wird? Denn nach den 1260 Tagen wird die Schlange aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Was dann geschieht, ist an Furchtbarem nicht zu überbieten. Ist aber für heute nicht unser Thema. Wir bleiben in den ersten 3,5 Jahren. Und in dieser Zeit ist der Verführer nicht der Einzige, der Wunder tut. In diesen ersten 3,5 Jahren wirken ja auch die zwei Zeugen, haben wir gestern von gehört. Auch sie sind ausgestattet mit Macht und Taten. Aber ihr Auftraggeber, derjenige, der ihnen die Macht verleiht, das ist Gott selber. Und diese machtvollen Taten, die braucht es auch. Der anstatt Christus wird auch so agieren. Er ahmt auf satanische Weise nach, wozu die Propheten und Gottesmänner von Gott ausgestattet sind. Der Verführer wird ein Esoteriker sein, weil er mit Wundern und mit Machttaten die Menschen blendet, täuscht und in die Irre führt. Er wird Politik und Wirtschaft und Religion wird alles vereinen und miteinander vermengen und voneinander abhängig machen und zusammenführen. Wir sehen das alleine in der einen Begebenheit ohne Mahlzeichen, nichts mehr kaufen und verkaufen. Das eine ist etwas Wirtschaftliches, das Kaufen und das Verkaufen, und das andere ist etwas Religiöses, nämlich ein Mahlzeichen an einem. So sehr wird das verknüpft und miteinander verbunden, dass es zusammengehört. Das wird er alles konzentrieren. Und er wird so eben etliche zum Abfall bewegen. Über den Abfall haben wir gestern schon besprochen. Es ist aber bemerkenswert, dass fast die ganzen zwei Jahrtausende, die wir Christenheit jetzt haben, in diesen 2000 Jahren wurden die Christen, wenn sie bedrängt wurden, im Wesentlichen von außen bedrängt. Also, Druck, Drang von außen, Unterdrückung, Diskriminierung, Verfolgung, Gefängnis, alles äußerer Zwang, Christen dazu zu bewegen, dem Glauben abzusagen. Gibt es ja auch heute, immer noch, in vielen Ländern. Aber was dazugekommen ist, ist, dass jetzt viele, ich will nicht festlegen, ob das Christen sind. Ich denke immer daran an Pflanzen ohne Wurzel, wo ein Same aufgeht, aber keine Wurzeln hat. Dass diese freiwillig ablassen vom Glauben. Bibelkritik ist mal nur ein Stichwort, dass man eben das, was da steht, nicht mehr für bare Münze nimmt oder sagt, es wäre interpretierbar oder sagt, es muss verändert werden im Laufe der Zeit. Nee. Der Ewige soll sich verändern im Laufe der Zeit. Allein den Gedanken muss man doch mal hinterfragen. Nein. Das Gleichnis vom Sämann zeigt uns eben, es gibt zwei Arten von Pflanzen. Die einen, die Wurzeln treiben und verbunden sind und eine organische Beziehung haben, und eben, die es nicht haben. Und diese, die können abfallen und tun es auch. Sind jetzt schon Opfer von Verführung und verführen selbst andere. Und nach der Entrückung gilt das eben und auch in ganz besonderer Weise für Israel, wenn der Herr seinen Geist wieder gibt auf sein Volk und viele dann dem falschen Messias, dem anstatt Christus, verfallen und somit buchstäblich abfallen. Aber auch nach der Entrückung gibt es immer noch wieder Erweckung, große Erweckung. Es wird wieder Gläubige geben, denn wir haben es ja gelesen, er gibt seinen Geist und den gibt er nicht umsonst. Es gibt neue Gläubige. Wir lesen von den 144.000, eine Auswahl aus Israel. Zudem sagt Zacharia 13, dass ein Drittel, das ist viel, ein Drittel der Bevölkerung Israels wird zum Glauben kommen, und zwar in der größten der Drangsale. Und aus allen Völkern und Nationen eine unzählbare Schar. Es wird ein Überrest aus den Juden geben, die noch im Ausland wohnen. Auch da werden viele gläubig. Aber es wird nicht nur ein Drittel gläubig, sondern es ist auch gesagt, zwei Drittel werden umkommen. So schlimm werden die Gerichte. Und die neuen Gläubigen können bei vielem eben nicht mitmachen. Insbesondere dann, wenn die zweiten 3,5 Jahre schwerste Bedrängnisse bringen. Insbesondere dann, wenn man ohne dieses Mahlzeichen eben nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Was macht man dann, wenn man nichts mehr kaufen kann? Dann muss man beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Plötzlich hat es eine ganz andere Bedeutung. Und diese Situation ist dann im wahrsten Sinn des Wortes eine prekäre Situation. Schade, dass der Lenny jetzt wegen Autopanne nicht hier sein kann, aber der hätte uns das sagen können. Er hat nämlich Latein in der Schule. Ich hatte sowas nicht. Was heißt prekär oder precarius? Das heißt beten oder erbeten. Wenn wir eine prekäre Situation haben, dann hilft nur noch beten. Und zu all der Verführung, zu all dem Druck, der vom Antichristen und von dem antichristlichen System aufgebaut wird, kommt noch was hinzu. Plagen, Plagen Gottes kommen hinzu. Nicht nur Plagen durch die zwei Zeugen, von denen wir gelesen haben, sondern Gerichtsplagen Gottes. Die Offenbarung berichtet uns von drei Arten von Gerichten. Fängt an mit Siegelgerichten, Posaunengerichte, Zornschalengerichte. Und hier in der ersten Hälfte des Siebenos, wo wir gerade drin sind, also gedanklich drin sind, lässt Gott die Siegelgerichte geschehen. Das lässt sich zeitlich nicht immer so ganz klar und eindeutig einteilen, aber mir scheint es so, als ob die Siegelgerichte in den ersten 3,5 Jahren erfolgen und die Posaunen- und Zornschalengerichte in den zweiten 3,5 Jahren. Ihr könnt die Gerichte alle nachlesen ab Offenbarung Vers 6. Wir gehen im Detail da nicht drauf ein, wäre wieder ein separates Thema, aber wir wollen sie nennen und ganz kurz betrachten. Wir fangen an mit dem ersten Siegel. Das ist ein weißes Pferd. Es erscheint mit einem Reiter. Hier sehen wir wieder die Kraft der Verführung. In Offenbarung 19, wenn wir viel weiter sind, da erscheint wieder ein Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist der Messias, eindeutig. Aber jetzt hier der von dem ersten Siegel, der ahmt den Messias nach. Er ist der Verführer und anstatt Christus. Er kommt mit Bogen und Kranz, das heißt, er führt Krieg und Kranz, er hat Erfolg. Aber hier ist nur ein Bogen angegeben, hier fehlen die Pfeile. Kriegsführung ohne Waffen? Was kann das sein? Ich denke direkt an Verbreitung und Durchsetzung von Ideologien, Ausübung von Macht. Jedenfalls, er kommt, so heißt es, siegend um zu siegen. Er wird also großes Gelingen haben. Denn über diesen Reiter, über diesen Verführer haben wir gesprochen. Er imitiert den wahren Reiter auf dem weißen Pferd. Das erste Siegel zeigt also die Imitierung, den anstatt Christus, die Verführung, den planmäßigen Irrwahn. Hier ist die Verbindung zu 2. Thessalonicher 2, was wir gelesen haben. Gott sendet ihnen einen kräftigen Irrwahn. Das ist Teil des Gerichtes Gottes, Verführung, weil sie die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben. Das zweite Siegel ist ein feuerrotes Pferd. Es steht für Blut und Gericht. Es nimmt den Frieden von der Erde. Wenn der Frieden weggenommen ist, muss er vorher da gewesen sein. Etwa durch den, der auf dem weißen Pferd vorher gekommen ist. Wir lesen es ja. Auch da ein großes Schwert, das führt also schwere Kriege. Dann als drittes Siegel kommt ein schwarzes Pferd, bedeutet Tod und Finsternis und Verderben. Und noch was, das hier hat es eine Waage. Es geht also um Wirtschaft und um Teuerung. Es wird gesagt, ein Chor Weizen für einen Denar. Was ist ein Chor? Das ist ein Tagesmaß. Und ein Denar ist ein Tageslohn, können wir in den Evangelien nachlesen. Wenn ich mir das mal vorstelle, was ist ein Tageslohn? Mindestlohn oder noch ein paar Euro drauf, sagen wir mal, jemand verdient 15 Euro in der Stunde, arbeitet 8 Stunden, dann sind das 120 Euro. 120 Euro für ein Kilo Weizen? Ich halte das für teuer. Steht aber so da. Und jetzt nehme ich mal, ich habe extra nachgeguckt gestern, habe ich nachgeguckt, statista.de, Statistisches Bundesamt, kann man nachlesen, viele interessante Sachen. Da steht, der Durchschnittslohn in Deutschland sind 27 Euro. Die Cents habe ich weggelassen. Wenn ich das rechne, den Durchschnittslohn als Tageslohn, 27 Euro in der Stunde mal 8 Stunden sind 216 Euro für ein Kilo Weizen. Das steht da. Was werden wir für eine Teuerung kriegen müssen, weil es da steht? Das ist nicht in allzu ferner Zukunft. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn die Preise galoppieren. Aber es wird auch gesagt, kein Schaden an Öl und Wein. Es wird also keinen Mangel daran geben, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur die Teuerung. Dann kommt das vierte Siegel, ein fahles Pferd. Eigentlich heißt fahl ein grünes Pferd. Wer jetzt denkt, ich habe es ja schon immer gewusst, die Grünen. Nee, ist nicht ganz richtig, weil es heißt so viel wie das frischgrüne verblasst. Deswegen das fahle Pferd. Und außerdem, wer so denkt über die Grünen, hätte eben bei dem Schwarzen an der CDU denken müssen. Also, ich glaube, das ist hier nichts Politisches. Ja, aber ein fahles, das frischgrün verblassende ist das Todbringende. Und hier, ganz dramatisch, kommt ein Viertel der Menschheit ums Leben. Ein Viertel der Menschheit. Wir haben 8 Milliarden Menschen, ein Viertel davon kommt ums Leben. Das ist die Zeit, die bald ansteht. Und wenn wir zu weiteren Gerichten kommen, dann kommt noch mal ein Drittel dazu. Also was die Menschen mitmachen müssen an Not. Und hier bei dem vierten Siegel kommt der Tod einmal durch die Klinge oder das Schwert, durch Hunger, durch Pest und durch wilde Tiere. Und jetzt lesen wir Hesekiel 14, Vers 21. Da sagt Hesekiel, und das Wort Jahwes geschah zu mir also. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Treulosigkeit begeht, und ich meine Hand wieder dasselbe ausstrecke, wird einiges aufgezählt, und jetzt kommen wir in Vers 21, dann kommen die 4 bösen Gerichte. Welche waren das? In der Offenbarung gerade gelesen, das Schwert, der Hunger, böse Tiere und die Pest. Das ist das Wesen Gottes. Er kündigt längst an, was kommen wird. Und das gilt nicht nur für ein Land, für irgendein Land, das gegen ihn sündigt, sondern auch und insbesondere gegen Jerusalem. Was also bei den Siegelgerichten geschieht, ist das, was Gott längst angekündigt hat, gegen sein widerspenstiges Volk und gegen das Land, welches gegen ihn sündigt. Und dann kommt das fünfte Siegel, das sind die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer aller Zeiten, nur nicht die der Gemeinde. Da sind wir nicht bei. Und hier kommt die Frage nach Rache und Gericht. Wir denken, ich hoffe, ihr denkt daran, ich denke daran, an das, was ich eben gesagt habe, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hat mit Rache nichts zu tun, sondern mit Erstattung, mit Wiedergutmachung. Mit Herbeiführen von Recht, das meint Rache und Gericht. Und sie erhalten dann jeder noch ein weißes Gewand, die Gerechtigkeit Christi überkleidet sie. Und es wird ihnen gesagt, noch eine kleine Zeit ruhen, weil es müssen noch mehr Märtyrer hinzukommen. Dann kommt das sechste Siegel. Großes Beben, die Sonne verfinstert sich, Mond wird wie Blut, Sterne fallen auf die Erde. Was ist das für ein Ereignis? Der Himmel entweicht, sagt uns Psalm 102. Die Berge und Inseln werden versetzt, sagt Jesaja 34. Und die Menschen verbergen sich und sagen zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns. Der Tag des Zorns ist gekommen. Und jetzt kommt das siebte Siegel. Und jetzt wird es wieder besonders. Denn das siebte Siegel ist kein separates Gericht, wie eben die sechs vorangegangenen, sondern das siebte Siegel eröffnet eine neue Gerichtsstufe. Das siebte Siegel sind die sieben Posaunengerichte. Und bevor jetzt die schlimmsten Gerichte anbrechen, geschieht was? Wir können das nachlesen. Ein Schweigen im Himmel für eine halbe Stunde steht genauso da. Das wollen wir noch ganz kurz betrachten und dann schließen wir für heute. Wir erinnern uns an den Refrain bei Hesekiel, auf dass sie ihn erkennen. Zigmal schreibt er das. Und deshalb, bei all den Gerichten, bleibt Gott so, wie er ist und wie er schon immer war. Die Liebe selbst, die Barmherzigkeit in Person, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs. Wir erkennen das an dieser Szene mit der halben Stunde. Es kommen die Siegelgerichte und Posaunen- und Zornschalengerichte, die müssen kommen, auf dass sie ihn erkennen. Aber bevor die Not der Gerichte am größten wird, geschieht was? Wir lesen in Offenbarung 8, Vers 1. Gott hält inne. Ein Schweigen im Himmel für eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde macht Gott was? Er gedenkt der Gebete der Heiligen. Alles, was jemals gebetet wurde. Und ich denke, wie viele der Gläubigen heutzutage haben in ihrer eigenen Familie Menschen, die Jesus nicht angenommen haben. Wie viel wird für die gebetet? Und die sind ja dann noch da. Und dann wird jedes Gebet gehört und Gott zieht sich zurück für diese halbe Stunde und hört jedes Gebet. Alle deine Gebete, alle unsere Gebete aller Heiligen aller Zeiten entfalten dann ihre Wirkung, kommen dann zu Gehör. So ist Gott. Voller Liebe und Erbarmung, trotz all dem Gericht, was sein muss. Und warum nur eine halbe Stunde? Ob das genau 30 Minuten sind, weiß ich nicht. Aber es ist eine halbe Stunde. Und eine halbe Stunde ist keine ganze Stunde. Unser Herr Jesus ist doch immer der Urheber und der Vollender. Alles, was er will und tut, das führt er doch in die Vollendung. Und eine halbe Stunde, das weiß Jesus Kind, ist keine Vollendung, sondern ist nur eine halbe Stunde, keine ganze, ist nur die Halbzeit. Das Gericht, was wir hier erleben, ist also niemals der Abschluss, sondern ist immer Mittel zum Zweck, nur eine Etappe bis hin zum Ziel. Nach dem Gericht kommt immer die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit der Erbarmung, der Zurechtbringung, der Heimführung und des Heils. So ist Gott. Voller Liebe und Erbarmung trotz Gericht. Deswegen die halbe Stunde. Wir kommen zum Schluss und nehmen diesen Gedanken mit. Gott bleibt sich treu. Er ist und bleibt Liebe. Und bei all dem, was jetzt schon in dieser Welt geschieht, was bisher geschehen war, und bei all dem, was auch noch kommen wird, er ist die Liebe, er ist der Souverän, er bestimmt, er bewirkt, er vollendet. Trotz aller Not, trotz aller Verführung, trotz allem Gericht, oder wir sagen besser, vermittels der Not und Verführung und Gericht, wirkt Gott und führt Gott zum Ziel. Und wenn wir noch ein bisschen weiter lesen würden, dann würden wir in Offenbarung 14 was von einem ewigen oder äonischen Evangelium lesen, was dann noch verkündet wird. Und dieses äonische Evangelium lautet: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Und was wollten wir uns als allererstes im Hinterkopf behalten? Richtig, Psalm 2, Vers 10. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient Jahweh mit Furcht und freut euch mit Zittern. Gott führt alles wieder zusammen, was er je gesagt hat. Deswegen geben wir ihm die Ehre und den Dank und wir fassen alles in einem Satz zusammen. Das, was in Römer 11, Vers 36 steht. Aus ihm, durch ihn und zu ihm hin ist das ganze All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Amen. Ja. Wir beten. Vater in Jesus Christus, du bist der Vater der Herrlichkeit. Und du wirst hineinführen in alle Herrlichkeit, die ganze Schöpfung. Dafür danken wir dir. Deshalb beten wir dich jetzt schon an und danken dir, dass wir hindurchsehen dürfen durch all die Irrungen und Wirrungen und all das, was uns stört und bedrängt im Leben, auch die persönliche Not, die viele von uns haben und echt durchleiden müssen. Wir danken dir, dass wir hindurchsehen dürfen und hindurchblicken auf dich, Jesus Christus, du Urheber und Vollender, du unser Herr. Wir danken dir, dass das, was du begonnen hast, dass du das auch ganz sicher in die Vollendung führst. Denn so wie du es sagst, so wie du es denkst, so geschieht es. Das hast du vorhergesagt und das haben wir gesehen. Und wir glauben dir, dass das, was du längstens verkündigt hast, nämlich deinen Willen, den wirst du zur Ausführung und Vollendung bringen. Und dass der Mensch das so nicht will, das nimmst du Rücksicht drauf und führst ihn dahin, wo er hingehört. So wie du einen Jona geführt und umgelenkt hast, wirst du die ganze Schöpfung hineinführen, hinein zusammenbringen unter das eine Haupt. Wir danken dir, dass wir das sehen dürfen, dass wir das glauben dürfen, dass wir das annehmen dürfen. Wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen in deinem kostbaren, teuren Namen, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Willen nachlesen können, dass wir die Erfüllung der Prophetien sehen können. Wir danken dir, dass du das alles führst und lenkst und leitest und dass wir völlig und ganz in dir geborgen sind. Auch wenn Krankheit und Not oder sogar Tod uns bedrängen, wir sind völlig in dir geborgen und dürfen jeden Tag ganz und gar aus deiner Gnade leben. Wir wollen auch nichts anderes als nur von dir abhängig sein und danken dir, dass wir es sind. Und so beten wir dich an, du wirst vollenden, was du begonnen hast. Aber wir bitten dich, auf diesem Weg dorthin gedenke du, Herr Jesus, deine Erbarmungen. Vieles muss die Menschheit erdulden und erleiden, ja auch die Tiere. Vieles müssen sie erleiden und durchleben. Du lässt vieles geschehen an großem Leid. Aber wir wissen und glauben, über die Maßen wirst du erstatten und über die Maßen wird die Freude werden. Deswegen loben und preisen wir dich und danken dir. Du bist der Vater der Herrlichkeit. So geh du mit uns auch in diesen Sonntag, in die neue Woche. Wir befehlen uns dir an. Wir befehlen dir die an, die krank oder schwach sind oder allein oder alt oder was auch immer sie an Nöten haben. Und wir befehlen dir ganz besonders dein Israel und Jerusalem an und denken an sie, denken an die Geiseln, denken an die Not und denken überhaupt an die Not in dieser Welt, wollen Fürbitte tun für alle Menschen und danken dir, dass du jedes Gebet hörst. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.